Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit Auf dem Acker, dem Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Über Acker und die Programme werden wir in dieser Podcast-Staffel immer mal wieder etwas erfahren. Aber vor allem wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür begeistern, euch auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon die Hände dreckig zu machen beim Obst- und Gemüseanbau. Ich tue das übrigens auch regelmäßig. Mein Name ist Judith Rakers. Ich bin Ackerbotschafterin, schreibe Bücher über das Homefarming, auch Kinderbücher und bin Selbstversorgerin auf einer kleinen Farm im Norden von Hamburg. Heute aber habe ich mich aufgemacht in den Süden von Deutschland. Ich bin nach München gereist, um hier auf einem Acker einen Gast zu treffen, mit dem ich gerne aufgewachsen wäre. Denn von ihm hätte ich mir wirklich gern die Welt erklären lassen, weil er so sympathisch ist. Hier ist Tobias Krell alias Checker Tobi. Tobi, bei uns stellen sich die Gäste selbst vor. Mach mal.
Hallo Judith, vielen Dank. Das ist ja aber nett, wie du mich hier angekündigt hast. Also mein Name ist Tobi Krell. Ich mache seit 11 Jahren eine Kinderwissenssendung, die heißt Checker Tobi. Was dafür sorgt, dass ich nicht nur Tobi Krell bin, sondern irgendwie bin ich auch Checker Tobi. Ein Mensch, der den Jüngsten in der Gesellschaft alle möglichen Themen in hoffentlich immer auch lustigen Wissenssendungen versucht zu erklären. Wirklich von der Raumfahrt bis zum Mittelalter. Und vom Grünzeug gibt es eine Folge bis hin zu Weltreligionen und.
Ich glaube, man kann wirklich sagen, alle Kinder kennen dich, oder?
Ich würde sagen, sehr viele, ja. Ich mache das jetzt ja auch schon so lange, dass die Grundschulkinder, die das vor 11 Jahren geguckt haben, wenn die da in der 5., 6. Klasse schon waren, dann sind die jetzt ja mittlerweile Mitte 20. Und die Jüngsten sind 4. Und deshalb wird die Gruppe von Leuten, gerade bei meiner Sendung, natürlich immer größer, weil die so schnell als Zielgruppe rein und wieder rauswachsen. Und dadurch kennen mich mittlerweile ganz schön viele Leute.
Ich glaube, du bist das, was Peter Lustig für meine Generation war.
Und auch für meine. Peter Lustig ist mein Kindheitsheld gewesen, wenn es um Wissenssendungen ging. Fand den fantastisch.
Und jetzt haben die Kinder Checker Tobi. So und es. Nicht nur die Kinder haben Checker Tobi, sondern auch Acker e.V.
Richtig.
Hat Checker Tobi.
So ist es.
Du bist Acker-Botschafter und zwar schon viel länger als ich Botschafterin bin. Fast von Anfang an oder sogar von Anfang an. Wann kam es dazu?
Ich glaube, so vor 5 Jahren ungefähr.
Dann bist du in der Mitte eingestiegen.
Ja, genau. Ziemlich genau in der Mitte bin ich eingestiegen und jetzt im Jubiläumsjahr bin ich immer noch dabei, total gerne auch, weil ich die Sache, die Acker macht, fantastisch finde, weil ich alle, die ich bisher vom Team kennengelernt habe, toll finde und finde, man spürt so, dass alle das mit so einer großen Lust machen und deshalb bin ich seit 5 Jahren sehr gerne Ackerbotschafter.
Warum findest du denn Gemüseanbau so wichtig?
Naja, ich finde es erstmal toll, dass man Kindern Dinge vermittelt. So. Und Ernährung, Lebensmittel, das sind einfach Sachen, die, glaube ich, jedes Kind wissen sollte, wo kommt das her und so weiter. Und die Art und Weise, wie das gemacht wird, nämlich, dass man die Kinder, du hast gerade gesagt, die Hände schmutzig machen, dass man die Kinder zum Acker bringt und die machen können, das ist genau der Zugang, den ich für alle Sachen toll finde. Die Kinder ins Machen bringen und das hat mich total überzeugt. Und Gemüse finde ich wichtig, weil ich natürlich selbst gerne Gemüse esse und auch ein ganz bisschen Gemüse anbaue.
Oh, das ist eine super Überleitung, denn wir befinden uns mal wieder nicht in einem Podcast-Studio, tun wir ja nie bei dieser Podcast-Produktion, sondern wir befinden uns auf einem Acker.
Richtig.
Und zwar auf dem Acker der Mittelschule an der Schrobenhausener Straße in München. Das ist aber nicht deine Schule, oder Tobi? Du kommst aus Mainz.
Ich komme aus Mainz, genau, Mainz-Bretzenheim. Ich war auf der Heinrich-Mumbecher-Grundschule. Da gab es keinen Schulgarten. Hier in Schrobenhausener Straße stehen wir, weil ich in München lebe und du so lieb warst, hier in den Süden zu fahren.
Ja, sehr gerne.
Um mich hier zu treffen.
Ja, wir sind nämlich hier, weil diese Schule teilnimmt am Ackerprogramm und zwar noch gar nicht so lange. Sie ist in der Programmstufe Volle Möhre, hat im Herbst angefangen, letzten Jahres hier teilzunehmen und bekommt noch relativ viel Betreuung von Acker. Zum Beispiel Pflanzungen mit Acker-Coaches und Pflanzen-Workshops vor Ort. Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern einmal beschreiben, was du hier siehst?
Ja, sehr gerne.
So ein bisschen Kino im Kopf entstehen lassen?
Sehr gerne. Ich bin nämlich gerade mit dem Fahrrad hergekommen und bin hier so ein bisschen über diesen auch, finde ich, sehr schönen Schulhof gefahren, auf der Suche nach diesem Garten und habe euch dann hier so hinter der 2. Sporthalle entdeckt.
Ja.
Und hier ist so ein normaler Schulgang überdacht, da läuft man lang und dann öffnet sich links wirklich wie so ein kleiner Garten ich würde sagen, wenn es nicht die Tram und die Straße nebendran wäre, dann wäre es ein richtig idyllischer Ort. Weil man kommt hier so rein und dann ist erstmal so ein steinumrandetes, viereckiges Beet. Vielleicht, was ist das, 2,5 auf 3, 2,5 Meter oder so ungefähr?
Ja, ich würde sagen, es ist das Unkrautbeet.
Das ist das, ich wollte gerade sagen, da wächst erstmal noch nichts, was gezielt gepflanzt wurde. Aber dann guckt man auf ja, den Acker, den Schulacker, wo in verschiedenen Reihen Dinge offensichtlich schon weggeerntet wurden oder noch wachsen. Und es ist ein tolles Bild, finde ich. Zwischen Obstbäumen haben da die Kinder offensichtlich die Acker angelegt. Du hast ja gerade gesagt, noch unter enger Betreuung von Acker. Und ich sehe schon, Palmkohl wächst da.
Ja, wir können gleich mal ein bisschen näher rangehen. Genau. Aber ich würde gerne deinen Blick noch mal nach links wenden.
Zum Hochbeet?
Ja.
Ja.
Ist es dir noch gar nicht aufgefallen? Weil
nein.
Es ist eine Bank drumherum gebaut, dass genau. Man hier auch Zeit verbringen kann. Aber es ist ein Hochbeet.
Stimmt, hier sind kleine Erdbeeren.
Das sind so Mini-Erdbeeren. Die sind also wirklich maximal so groß wie, ach, noch nicht mal wie Himbeeren. Eigentlich sehen sie aus wie Rosinen.
Ja,
nur,
genau.
Dass sie rot sind.
Die sind, also ich pflück mal hier ganz kurz eine. Die ist ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel. Und ich habe keinen großen kleinen Fingernagel. Soll ich die mal, darf ich die probieren?
Ja, probier die.
Toll. Sehr klein, ja. Aber viel Geschmack.
Ja, ich wundere mich, dass noch so viele Erdbeeren dranhängen, ehrlich gesagt, weil ich habe erfahren, dass die Kinder seit heute in den Sommerferien sind,
richtig.
Hier an dieser Schule. Und also, wenn ich hier auf der Schule gewesen wäre, hätte ich am letzten Tag nochmal mir alle Erdbeeren in den Mund gesteckt, die
Tabula
hier wachsen.
Rasa gemacht.
Tabula rasa. Aber hier lässt man offensichtlich auch noch was für die Ferien übrig.
Ja.
Dahinter ist so ein bisschen Kräuter. Ich glaube,
ja, ne?
Das ist Zitronenmelisse.
Das da, ne?
Ja.
Genau. Ja. Ah, das,
ne?
Riecht,
riecht auch ganz zitronig und lecker.
Total, genau. Und die blüht auch hier. Ganz toll.
Mm.
Noch dahinter.
Tobi probiert und schnüffelt.
Naja, es ist ja wirklich, also ich meine, es wuchert hier richtig. Und dahinter ist das auch, das musst du mir jetzt sagen, sind das einfach Blümchen oder ist das was zum Essen hier hinten, das da?
Ich muss mal gucken. Das sind Blümchen, würde ich sagen. Das hier, ist das Rosmarin? Nein, ist es nicht.
Aber die Melisse, die wuchert wirklich sehr. Schön.
Ich würde mir auch nicht alles einfach so in den Mund stecken, was hier wächst, weil es wächst direkt neben dem großen Unkrautbeet.
Du hast recht.
Da kann auch mal Giftpflanzen dabei sein. Lass uns mal hier an die Fläche gehen, die so wirklich richtig sauber bewirtschaftet aussieht.
Mhm.
Das ist ein Acker, ich würde mal sagen, der ist so 3x8 Meter oder so,
ja,
ist der sicherlich.
Ja, schon groß.
Und kannst du erkennen, was hier wächst in den Reihen? Hier rechts, was ist das?
Das,
die erste Reihe?
Das kann ich nicht erkennen.
Das sind Kartoffeln.
Ach.
Ja.
Siehst du?
Mhm.
Das hätte ich wirklich nicht erkannt.
So wachsen Kartoffeln.
Ich habe auch noch nie Kartoffeln selbst gesetzt und oder geerntet.
Ja, wer hat das schon, ne? Also als ich vor 6 Jahren, ja, aber als ich vor 6 Jahren angefangen habe, war das auch alles neu für mich. Ich hatte keine Ahnung, wie die Dinge wachsen. Und als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie Rosenkohl wächst, war ich regelrecht platt.
Ja, das habe ich mal gesehen. Das sieht fantastisch aus.
Fantastisch, ja.
Die haben doch dann so, wie nennt man denn diese, wo die ganzen vielen kleinen Köhlchen eben dran sind.
Sieht aus wie so Trotteln, ne?
Ja.
Ja, wie so Weintrauben. Total toll. Dann hängt da die Rosenkohl, ja, wie sagt man eigentlich?
Rosenkohl?
Wie sagt man das nochmal? Diese kleinen Rosetten sagt man ja auch nicht.
Ich glaube nicht.
Es fällt mir gleich vielleicht noch ein, lass uns weitermachen. Neben den Kartoffeln wächst Kohl. Kannst du erkennen, welcher Kohl das ist?
Also ich kann schummeln, da steht Palmkohl.
Nee, ohne zu gucken, ich stelle mich mal davor.
Also tatsächlich habe ich auf meinem Balkon mal vor 3 Jahren oder so, habe ich mal, tatsächlich, Acker macht doch auch so, kennst du noch dieses Black Turtle Programm, wo so alte Sorten werden verschickt und da konnte man Sachen setzen und so. Das habe ich gemacht und da war auch Palmkohl dabei, deshalb hätte ich den vielleicht erkannt. Ich glaube, es ist der da oder der da.
Das hier ist der Palmkohl.
Der da, ja.
Genau.
Und
das da hinten ist kein Palmkohl, aber du kennst es unten, das wächst noch größer, was du da unten siehst,
ist das
Runde.
Das gleiche wie das dann, das ist das Kohlrabi.
Ja, Kohlrabi.
Und da ist Rote Beete, oder?
Richtig.
Ha.
Rote
okay.
Beete ist dabei und erkennst du dieses hier auch? Die rechte Reihe hier?
Mangold?
Genau, perfekt.
Toll, jetzt bin ich ein bisschen stolz.
Und das hier, das ist, glaube ich, roter Grünkohl.
Oh, wow.
Das ist eine besondere Sorte, die habe ich bei mir auch im Garten.
Mhm. Das heißt, man isst die Blätter später.
Ja, richtig. Das kannst du verarbeiten wie ganz normalen Grünkohl.
Mhm.
So wie Kohlwurst und Pinke. Kennst du das?
Ich komme nicht aus Norddeutschland, aber ich habe davon gehört.
Ich habe ja in Münster studiert.
Ich auch.
Du auch?
Ja.
Nein.
Doch.
Wirklich?
Soziologie und Politik in der Scharnhorststraße.
Guck mal, und ich habe Geschichte, Publizistik und Germanistik studiert.
Dann warst du woanders.
Ja.
Nicht am Aasee.
Nee, nicht so richtig am Aasee. Nee. Leider nicht. Aber mit toll. Wasserblick.
Ja, ich hatte den Wasserblick.
Ich hatte Rathausblick, glaube ich. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Nee, was war denn da? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Meine Güte, die Zeit rennt. Wir sind schon alt geworden.
Aber Tobi, was wolltest du sagen? Münster hast du studiert und da hast du...
Weil es da auch so viel Grünkohl gibt.
Ah, ja,
weißt
genau.
du, Münster ist ja so eine Grünkohl, das Münsterland. Ne? Da macht man gerne dann mit dieser Mettwurst und dann schön, wenn man mag, Fleisch da rein. Oder wenn man es vegan mag, dann eben nur den Grünkohl.
Ja.
Daher kenne ich das so. Aber den roten Grünkohl kannte ich eben auch nicht, bevor ich selber angebaut habe. Und hier daneben, was kannst du das erkennen, was das ist?
Das da werden, glaube ich, Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln.
Ja, richtig.
Die habe ich bei mir im Hochbeet auch. Die werden allerdings von sehr großen anderen Pflanzen so überschattet, dass sie nicht gut wachsen. Das habe ich nicht gut gesetzt, glaube ich.
Von anderen Gemüsepflanzen oder von Unkraut?
Nee, von Tomaten.
Oh, ja.
Das war, also ist mein erstes Jahr und ich merke, ich lerne gerade noch viel. Und das hier, ich weiß nicht, was ist das? Meinst du, das ist was ernst gemeintes?
Das wäre auch bei dir zu Hause der perfekte Nachbar für die Zwiebel.
Aha. Dann verraten
wir. Das sind Karotten.
Ach komm.
Da wachsen Möhren. Und wenn du Möhren neben Zwiebeln pflanzt, ist das super in der Mischkultur, weil die Möhren halten die Zwiebelfliege fern mit ihrem Geruch. Und die Zwiebeln halten die Möhrenfliege fern.
Ach,
also das ist viel besser, als wenn du Tomaten daneben pflanzt. Ne?
Ja.
Also es passt von der Größe her super und es hält halt auch die Schädlinge sich vom Leib, ohne dass man irgendwelche Gifte oder so einsetzen muss.
Ist ja schlau.
Ja.
Toll. Aber ja, muss man sagen, wirklich schön die Schnüre gezogen und so. Also das ist alles sehr gut angelegt, ne? Vorbildlich.
Ja, richtig vorbildlich. Und immer zwischendurch ist Platz gelassen für kleine Wege, damit man auch schön Unkraut jäten kann und auch die Beete in Schuss halten kann. Und hier wächst was, was bei mir zu Hause noch nie gewachsen ist, wo ich bisher immer Respekt vor hatte, nämlich...
Mais?
Ja.
Ja, genau.
Hier
ja,
ist
Mais,
eine kleine Maisplantage.
Wenn man so irgendwie übers Land fährt, das wächst ja richtig viel überall. Ich glaube nicht nur zum Essen, sondern auch vor allem als Biokraftstoff, kann das sein?
Ja.
Dass Mais
ja,
viel
ja.
so angebaut wird.
Das haben wir auch in unserem, also in unseren Autos beim Tanken, wenn wir möchten.
Genau.
So, jetzt haben wir den ganzen Garten einmal abgeackert, sage ich mal, und beschrieben, was wir hier sehen an dieser Schule. Und du hast auch schon so ein bisschen erzählt, was bei dir zu Hause alles wächst. Wo baust du denn an?
Wir haben ein kleines Hochbeet im Hinterhof quasi. Das ist seit diesem Jahr besteht das und das ist wirklich nicht so groß. Vielleicht, wie viel ist das? 1,5 Meter auf 1,5 Meter oder so? Also wirklich überschaubar. Selbst zusammengezimmert mit einem befreundeten Typen, der da im Haus wohnt. Und das besteht aus so, ja, so Paletten. Und die Paletten haben wir irgendwie so zum Viereck gemacht. Er hat das weitgehend gemacht und dann innen ausgekleidet und dann in verschiedenen Stufen erst unten die Äste rein und so weiter, bis wir dann oben immer mehr Erde hatten und auch von der Koppel ein bisschen Pferdeäpfel und so weiter, damit
Perfekt.
Das alles gut wächst.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, okay, und jetzt setzen wir doch da einfach mal rein, was uns einfällt. Und das war der Fehler, weil wir keine Ahnung hatten, wie groß so eine Tomate wird, dass die Gurke irgendwie längs über den Rand runterragt und man die hochbinden muss und so. Also es ist viel Arbeit gerade, aber da wachsen neben Tomaten und Gurken noch ziemlich viel Fenchel. Und
Knollenfenchel?
Knollenfenchel und eben auch ein paar Zwiebeln. Salat haben wir schon geerntet, da waren so 3-4 Köpfe und wir haben versucht, auch ein paar Kräuter zum Sprießen zu bringen. Die haben wir aber nicht vorgezogen. Und sowohl Petersilie als auch Schnittlauch sind uns komplett untergegangen im Unkraut.
Oh.
Ist leider gar nichts gekommen.
Ja, aber ich glaube, das ist normal, weißt du? Es gibt so Jahre, in denen funktionieren die einen Sachen gut, in denen funktionieren die anderen Sachen schlecht und dann im nächsten Jahr ist plötzlich wieder alles anders. Und ich finde, das ist doch das Schöne am Gärtnern, dass es immer wieder neu ist und immer wieder anders ist.
Ja.
Nächstes Jahr wirst du Schnittlauch und Petersilie haben, dass du... Die wird das ganze Beet einnehmen.
Okay.
Habt ihr denn noch das Gefühl, dass die Fläche reicht?
Kommt ein bisschen drauf an, was man davon will. Also ich merke jetzt gerade schon beim Ackern oder Gärtnern, dass es wirklich sehr zeitintensiv ist. Und wenn ich das nicht mit dem befreundeten Paar da aus dem Haus und meiner Freundin zusammen machen würde, dann alleine würde ich gerade das nicht hinkriegen. Also da wäre ich einfach nicht genug da.
Mhm.
Und deshalb ist es gut, dass wir uns das zu viert teilen. Und für das, was wir von dem Beet wollen, nämlich im ersten Jahr erstmal probieren, was man da überhaupt so machen kann und dann im nächsten Jahr das Gelernte wieder umsetzen, ist es gerade okay. Am liebsten hätte ich aber mehr Fläche, weil ich dann gezielter die Sachen auch besser verteilen könnte. Dann könnte ich so Tipps, die du mir heute gibst, guck mal hier, Karotten neben die Zwiebeln und so, könnte ich gleich umsetzen. Aber so viel Platz ist dafür leider gar nicht.
Und ein Gewächshaus wäre auch toll.
Oh, das wäre auch toll.
Oh, zumindest ein kleines für die Tomaten, weil da wachsen sie am besten drin, ist meine Erfahrung.
Du, wir haben tatsächlich in der Firma, wo ich arbeite, Megaherz, die die Checker-Sachen produziert. Das ist eine schöne Produktionsfirma, da gibt es so einen Hinterhof. Und da haben wir auch 4 große Hochbeete und auch ein kleines Gewächshaus, das von den Mitarbeitenden, die da Bock drauf haben, bepflanzt und geerntet wird. Ist total schön. Da wachsen die Tomaten nämlich im Gewächshaus.
Ich finde das so schön, dass du das erzählst, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt ist. Mhm. Weil ich darf dir sagen, ihr könntet euer kleines Hochbeet auch so bewirtschaften, dass es ganz wenig Arbeit ist. Weil es gibt Gemüse, mit dem hast du einfach keinen Stress. Mhm. Das würde gehen. Ich könnte dir ein paar Tipps geben.
Und zwar?
Aber es ist doch so schön, finde ich, dass ihr das zusammen macht.
Ja,
weil
absolut.
Aus dem Gefühl heraus, dass du es nicht schaffst, weil du vielleicht nicht die richtigen Sachen ausgewählt hast, ist aber jetzt eine Gemeinschaft entstanden mit den Nachbarn und
ja,
ihr macht
stimmt.
es zusammen. Und du hast gerade erzählt, bei der Produktionsfirma ist es auch so, dass man da zusammen im Team dran arbeitet.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß gar nicht, was schöner ist, dass man das nachher essen kann oder dass man eben auch darüber ins Gespräch kommt und irgendwie ein gemeinsames Erlebnis hat.
Ja.
Das hat auch einen Wert für sich,
was
oder?
Was zu tun hat miteinander, das stimmt. Ja, jetzt wo du das nochmal so sagst, bin ich froh, dass wir das so gemacht haben.
Guck mal, und so gibt es doch gute Argumente für jede Art und Weise. Aber wenn du es mal ganz einfach haben möchtest,
ja.
Ne, im Hochbeet. Also es gibt so ein paar Regeln, die kann man sich angucken, was Mischkultur angeht, ne, mit Möhren und Zwiebeln zum Beispiel. Und ich empfehle beim Hochbeet immer Kulturen zu nehmen, die einfach schnell wachsen. Also wenn ihr einfach sagt, wir nehmen unseren Salat daraus, wir machen da verschiedene Salatsorten rein, wir tun ein paar Kräuter rein, wir machen vielleicht einen Mangold rein, der 2-jährig ist, wo man wenig Stress mit hat, der immer wieder nachwächst, wenn man nur die äußeren Blätter abschneidet. Damit hat man dann total wenig
Super.
Stress.
Ja.
Und du hast das Beet nicht so lange blockiert, weil wenn du manche Kulturen, die setzt du halt im Mai rein und kannst im Herbst ernten und das ist ja toll, wenn du viel Fläche hast, aber wenn man nur ein Hochbeet
so
hat, was man sich auch noch teilt, dann will man ja auch essen.
Ja,
ne?
So
ja, auch ernten. Und dann finde ich es immer besser, man nimmt was einfach eine kurze Kulturdauer hat. Radieschen zum Beispiel 4 Wochen, Pflücksalat 4 bis 6 Wochen, ne?
Ja.
Rübchen gehen auch, also Möhrchen sind schon ein bisschen länger im Beet, aber hat man natürlich ordentlich was davon, weil man die auch einlagern kann für den Winter und so. Also es gibt schon so ein paar Tipps und Tricks, wenn man die beherzigt, kann man auch als Berufstätiger sich annähernd selbst versorgen, sage ich immer.
Habe dich gehört.
Aber es soll ja jetzt heute auch ein bisschen darum gehen, wie es mit dir und dem Gemüse ist. Ne?
Ja.
Und wir haben ja jetzt gerade schon erfahren, du baust an.
Ja.
Du findest es auch gut.
Total.
Ja, du stehst voll dahinter. Aber sagst, du bist jetzt noch kein Vollprofi.
Nee.
Welche Rolle hat Gemüseanbau denn in deiner Kindheit gespielt?
Also bei meinen Eltern wurde immer frisch gekocht und auch einiges kam direkt aus unserem Garten. Wir sind irgendwann umgezogen, deshalb muss ich das so ein bisschen zweiteilen. In meinen ersten, würde ich sagen, 10 Lebensjahren in Mainz, da hatten wir so einen sehr kleinen Garten, da wuchsen dann eher so Stachelbeeren, Johannisbeeren, so ein paar Sträucher mit Beeren. Und wir hatten so einen Mirabellenbaum im Garten, da gab es immer Mirabellenmarmelade.
Ist das nicht die beste Marmelade?
Ja, sehr, sehr gut.
Oh.
Meine Mama macht sowieso die beste Marmelade, wenn ich es kurz sagen darf. Und dann sind wir irgendwann aufs Land gezogen und da gibt es jetzt viel mehr Fläche. Und da haben meine Eltern schon, seit wir dort sind, Tomaten und Chilis und so weiter in großen Töpfen. Wir haben so ein kleines Beet gehabt, wo der Rosmarin, ich weiß nicht wie, gewachsen ist. Und in den letzten Jahren haben meine Eltern noch so ein Beet dazu auf der anderen Straßenseite. Und da wächst jetzt richtig viel, auch Erdbeeren tatsächlich, Salat, ich weiß gar nicht, was sie da alles machen. Aber ich bin schon so aufgewachsen, dass ich gemerkt habe, aha, Lebensmittel kommen irgendwie aus dem Boden und man kann was selbst machen und so weiter.
Ja, ich bin gar nicht so aufgewachsen.
Mhm.
Bin mit Ravioli-Dosen aufgewachsen und Tiefkühlkost, weil ich einen alleinerziehenden Vater hatte, der irgendwie auch dann wirklich keine Zeit hatte dafür, jetzt auch noch neben der Kindererziehung den Garten zu machen. Hätte er vielleicht gehabt, aber er hat nicht gewusst, wie.
Genau, ich wollte gerade sagen,
ja,
er kannte deine Tipps nicht.
Was habt ihr denn damals aus dem Garten schon gegessen?
Naja,
aus
wie gesagt,
Garten?
Also die Früchte, die Beeren wurden zu Marmelade oder wir haben sie frisch gegessen. Es war übrigens auch immer ein Event, wenn wir zum Beispiel auch auf den Feldern drumherum, das war auch noch so eine Sache, Erdbeeren zum selber pflücken oder so. Das war eine Aktion, die wir dann Mama, Kinder, manchmal Oma noch mit dabei, haben wir halt einfach gepflückt oder haben die Äpfel vom Baum gepflückt und in den Korb gelegt und so. Also das gab's alles. Und dann war es immer richtig schön, wenn die Erdbeermarmelade ganz frisch fertig war, noch bevor sie in die Gläser Häuser kamen, haben wir von so frischem Weißbrot mit nur ein bisschen frischer, noch warmer Erdbeermarmelade.
Ich hatte noch kein Frühstück.
Entschuldigung bitte, aber es war wirklich ein Event jedes Jahr. Genau, und ansonsten haben wir einfach geguckt oder haben wir halt mitbekommen, wenn gekocht wurde. Und dann hieß es halt, hol doch mal bitte zwei Zweige Rosmarin aus dem Garten. Und als ich noch nicht wusste, was das ist, stand ich da vor so einem Beet und dann musste ich wieder hoch. Und Papa, was ist denn der Rosmarin? Und dann, genau. Dann habe ich so sukzessive einfach verstanden, wie die Dinge, die bei uns unten wachsen, einfach tatsächlich auch was mit dem zu tun hat, was im Kochtopf passiert.
Genau so soll es ja eigentlich sein. Ne? Das ist vorbildlich. Ich höre dir zu und denke immer, oh, das hätte ich auch gerne alles schon früher gelernt.
Du, bei uns gab es natürlich auch Fertiggerichte und so. Es war jetzt nicht so, dass wir in Bullabü aufgewachsen sind.
Gott sei Dank.
Also ein bisschen Realität gab es da. Aber trotzdem, also es hat stattgefunden und irgendwie hat das ganz sicher, und das ist ja auch die Idee von Acker, ganz viel mit dem gemacht, wie ich heute über Ernährung und Lebensmittel und so nachdenke.
Was war dein Lieblingsgemüse früher? Als Kind?
Als Kind? Ich mochte Erbsen wahnsinnig gerne. Allerdings musste dann auch viel Butter ran.
Mit Fett schmeckt alles gut.
Tatsächlich war ich eins von den Kindern, das Spinat früh mochte. Mhm. Spinat als einfach so Gemüse, Spinat als Nudelsoße, Spinat in verschiedensten Aufläufen und so weiter. Das mochte ich immer sehr gern. Und ich glaube, auch schon früh und bis heute eins meiner liebsten Gemüse ist Brokkoli. Mochte ich auch schon als Kind gerne.
Das ist ungewöhnlich, weil dieser kohlige Geschmack, den mögen Kinder ja oft nicht so gerne.
Ja,
ne?
Doch, ich mochte das. Auch Blumenkohl gab es oft, der wurde dann im Ofen gemacht, vielleicht mit ein bisschen Käse überbacken. Toll.
Großartig. Warst du experimentierfreudig als Kind, was Essen angeht?
Nee, das wiederum nicht so sehr. Wenn ich mich irgendwann entschieden hatte, das schmeckt mir nicht, dann schmeckte mir das nicht. Und probiert habe ich auch nicht. Also, ich glaube, ich war anfangs auch schon ein schwieriger Esser und irgendwann dann habe ich gemerkt, dass es Spaß machen kann, neue Sachen zu probieren. Und als ich dann erwachsen wurde, hat es mich zum Beispiel genervt, dass ich keine Oliven mag und habe mir antrainiert, Oliven zu mögen oder auch strengeren Käse und so weiter. Es geht, wenn man es wirklich will.
Wie trainiert man sich sowas denn an?
Man isst
Nase
es einfach.
Zu halten
nee.
Und essen?
Mein Tipp ist ja, wenn man was nicht mag, dann muss man das dann probieren, wenn man richtig krass Hunger hat. Also das mache ich gerade mit Blauschimmelkäse, es hat noch nicht gut funktioniert, genau. Aber ich denke mir, wenn ich richtig Hunger habe und dann irgendwie ein Stück Brot mit einem Käse, der mir eigentlich nicht schmeckt, esse, dann kann ich ihn vielleicht trotzdem genießen, weil es was Essbares ist.
Ich finde, das ist ein super Tipp. Das werde ich mal versuchen zu beherzigen.
Probier das aus.
Wie isst du denn Tomaten am liebsten? Denn wir stehen jetzt an der Stelle des Ackers, wo die Tomaten wachsen.
In jeglicher Form, ehrlich gesagt. Im Salat oder einfach so mit Salz oder mit so Burrata dann als Caprese zum Beispiel mit Olivenöl, das finde ich auch fantastisch. Und natürlich in jeder Form von Soße und Auflauf und püriert und passiert und gehackt und alles.
In einer Checker-Tobi-Folge zum Thema Gewürze hast du rausgefunden, dass die Tomate Umami ist.
Das stimmt, ja.
Jetzt erklär uns doch mal und vielleicht auch den Kindern, die zuhören, was Umami ist.
Eine von fünf Geschmacksrichtungen. Es gibt natürlich süß, kennt jeder, es gibt sauer, es gibt bitter und es gibt
salzig,
genau. Und dann würde man vielleicht noch denken, es gibt scharf, aber scharf ist kein Geschmack, sondern nur ein Schmerzempfinden. Es gibt aber noch Umami.
Das finde ich auch, dass scharf Schmerzempfinden ist.
Ist wirklich so.
Bin ich voll bei dir.
Rein vom Kognitiven ist es, glaube ich, ein Schmerz oder so. Und es gibt aber Umami. Und Umami ist quasi eine Geschmacksart, die alle Formen so kombiniert. Und Tomaten, habe ich in der Sendung gelernt, haben tatsächlich einen Umami-Geschmack. Ein bisschen was Salziges, bisschen was Süßes und die vermischt die Geschmäcker so sehr. Deshalb sind sie wahrscheinlich so fantastisch.
Ich habe mich immer gefragt, was Umami eigentlich ist. Ich kannte das, dass das eine Geschmacksrichtung ist, aber konnte mir darunter immer nicht so richtig was vorstellen. Und durch dich habe ich gelernt, dass ich dabei dann an die Tomate denken muss. Ja. Wieder was gelernt.
Und Parmesan, auch zum Beispiel ein wunderbares Beispiel für Umami.
Parmesan ist auch ein Umami-Beispiel. Mhm. Ich glaube, es hat jeder eine Vorstellung davon.
Ja.
Vielen Dank,
sehr, sehr
Tobi.
Gern.
Und passenderweise ist das Gemüse dieser Folge in der Rubrik Gemüsekunde heute auch die Tomate. Und wir lernen jetzt noch mehr, und zwar vom Biologen, Landwirtschaftsexperten und Kulturpflanzenforscher Dr. Thomas Gladys von Acker. Er verrät uns jetzt gemeinsam mit Schülerin Enna wissenswerte und spannende Fakten über die Tomate. Also jetzt Bühne frei für Dr. T., Enna, Tomaten und bestimmt auch etwas, was du noch nicht wusstest, Tobi.
Bitte sehr.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Lieber Thomas, Das Gemüse, um das es heute geht, ist...
Die Tomate trägt den schönen wissenschaftlichen Namen Solanum lycopersicum Linné. Nach Carl von Linné, ihr erinnert euch. Wie die Kartoffel gehört sie zur Familie der Nachtschattengewächse und versorgt uns mit knackigen, bunten Früchten für den Salat, den Grill oder frische Pastasauce.
Moment, bunte Früchte?
Ja, richtig gehört. Auch wenn ihr aus dem Supermarkt vor allem die roten, kugelrunden Sorten der Tomate kennt. Tomaten gibt es seit einiger Zeit in vielen verschiedenen Größen, Farben und Formen. Da wären zum Beispiel die hohlen Staffertomaten zu erwähnen, runde und längliche orange und gelbe Kirschtomaten, großfrüchtige Fleischtomaten und die kleinen, süßsäuerlichen Johannisbeertomaten.
Wow, das wusste ich gar nicht. Und warum muss man sie pflanzen, damit man leckere, bunte Tomaten ernten kann?
Ab Ende Mai ins Freiland gepflanzt, könnt ihr reife Tomaten von Juli bis in den Oktober hinein ernten. Falls ihr nicht im Garten, sondern auf dem Balkon pflanzt, sind Buschtomaten eine gute Wahl. Sie wachsen im Unterschied zu den Stabtomaten nicht unbegrenzt, sondern bleiben schön kompakt in eurem Hochbeet oder Pflanzkasten. Vernaschen solltet ihr die reifen Tomaten übrigens am besten ungewaschen, direkt aus dem Beet. Auf der Fruchthaut der Tomate wachsen nämlich feine Härchen, die für das Aroma der Frucht maßgeblich sind. Beim Waschen oder Abreiben werden diese Drüsenhaare zerstört und wertvolle Geschmacksstoffe gehen verloren.
Ach, deshalb schmecken mir die Tomaten direkt aus unserem Garten immer am besten. Brauchen die Pflanzen eigentlich Insekten, die die Blüten befruchten?
Tomaten gehören zu den Selbstbefruchtern. Das heißt, sie setzen auch ohne Insektenbesuch und ohne Wind Früchte an. Mit Insektenbesuch ist der Fruchtansatz deutlich besser. Aber der Pollen rieselt aus den Staubgefäßen nur dann auf die Narbe der Tomatenblüte, wenn sie eine bestimmte Erschütterung ausgesetzt ist. Heute weiß man, wer für diese Erschütterung verantwortlich ist. Die Hummel. Sie lässt ihre Flügel minimal vibrieren und erzeugt dabei ihr charakteristisches Summen, das sogenannte Buzzing.
Das Wort kannte ich zwar noch nicht, aber das Spektakel konnte ich in unserem Garten schon beobachten.
Bis zu dieser Erkenntnis hat es in der Wissenschaft lange gedauert.
Da hatten die Forschenden wohl buchstäblich Tomaten auf den Augen. Danke, Thomas.
Unsere Rubrik Gemüsekunde mit Dr. T und Anna. Was hat dich am meisten überrascht, Tobi?
Die Haare auf den Tomaten, die was mit dem Geschmack machen.
Ja, oder?
Krass.
Ich wusste das auch nicht.
Nee?
Nee.
Also, weil ich habe das noch nie gehört, aber ich weiß genau, warum. Also ich weiß genau, dass Tomaten direkt gepflückt anders schmecken. Hatte ich sogar schon jetzt da in unserem kleinen Hochbeet die schöne Erfahrung. Aber warum das so ist, wusste ich nicht. Ich dachte, es liegt vielleicht einfach nur daran, dass, weiß ich auch nicht, dass sie ungewaschen sind oder so. Aber dass da Härchen sind, das finde ich super faszinierend.
Ich finde es auch faszinierend. Mir geht es genauso wie du. Ich habe immer im Gewächshaus gestanden, habe Tomaten gepflückt. Ich habe ganz viele verschiedene Sorten auch bei mir. Auch welche, die so aussehen wie kleine Glühbirnen und so blaue und schwarze.
Oh, cool.
Und also in allen möglichen Formen. Ich liebe seltene Tomatensorten. Und ich habe immer gedacht, oh, die schmecken ja so viel besser als im Supermarkt, wenn ich sie direkt vom Strauch pflücke.
Ja.
Mir ist aber nie aufgefallen, dass sie, wenn ich sie dann gewaschen habe, schon weniger gut schmecken. Ich habe immer nur das Gefühl, weil ich so viel direkt nasche.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und ich habe immer gedacht, es liegt daran, dass die Tomaten im Supermarkt, die werden oft runtergekühlt. Und Tomaten, wenn man sie auch im Kühlschrank tut, verlieren sofort, wenn sie runtergekühlt werden, Geschmack.
Mm.
Das darf man auf gar keinen Fall machen, das
Richtig.
Wusste ich. Aber dieses mit den Härchen habe ich noch nie gehört, finde ich mega interessant.
Es gibt hier ja eine...
Keiner wäscht mehr seine Tomaten, der den Podcast gehört hat.
Eine an diesem Strauch, die man vielleicht schon probieren kann, was denkst du?
Ja, die sieht gut aus, aber da sind jetzt halt auch ein bisschen Erde dran. Musst du jetzt mitessen, ne? Weil
Muss
waschen machen
mitessen,
wir nicht mehr.
Aber ich könnte es,
Rubbel die so ein bisschen an deinem T-Shirt
aber dann,
sauber.
Aber was ist dann mit den Härchen?
Ah, darf man die am T-Shirt... Rubbeln?
Ich weiß nicht. Meine Oma hat immer gesagt, Dreck reinigt den Magen.
Dann isst man mit Sand.
Also, schmeckt, als wären die Härchen noch dran.
Warte, nee, jetzt
toll,
will
wirklich,
ich auch.
Wirklich gut. Sehr
jetzt
lecker.
Warte, ich ernte auch eine. Die schöne rote.
Mhm.
Das ist so ein bisschen, also wir haben hier, glaube ich, so eine Art Buschtomate, weil sie ist nicht besonders groß.
Mhm.
Und sehr klein, fruchtig. Und sie scheint eine Tiger-Tomate zu sein. Siehst du das? Die hat so grüne, wie so Tigerstreifen.
Ah, das ist nicht, weil die noch nicht ganz reif ist, sondern das ist eine Art. Quasi.
Ja, es gibt so Sorten, die haben einfach so Tigerstreifen. Warte mal. Mm.
Oh. Gut, ne?
Sag mal, die ist ja sensationell.
Ja, finde ich auch.
Da muss ich jetzt aber mal fragen hier bei der Schule, was das für eine Sorte ist.
Ja.
Die ist ja, vielleicht auch, weil ich noch nicht gefrühstückt habe und du gerade über Essen gesprochen hast.
Könnte damit zu tun haben, zusätzlich.
Mh, warte mal. Also wer das noch nie gemacht hat, ne, eine Tomate direkt vom Busch essen,
Absolut.
Sollte es unbedingt probieren.
Und zwar sofort.
Mhm. viele denken, ja, muss ich mit. Ist das saftig? Entschuldigung. Viele denken ja, dass Tomaten aus Spanien besser schmecken, als wenn man die zum Beispiel in Norddeutschland oder in Süddeutschland anbaut, weil da mehr Sonne ist. Das ist aber nicht so. Nee. Die Tomaten schmecken immer besser, wenn du sie direkt aus dem Garten holst bei dir, weil sie halt direkt vom Strauch kommen.
Und weil sie ja wahrscheinlich, wenn sie aus Spanien kommen, nicht nur ist es für mein ökologisches Bewusstsein nicht so richtig geil, aber sie werden doch automatisch gekühlt, oder? Also die müssen ja unterwegs gekühlt werden und wie du gerade sagst, verlieren sie dann schon nach kurzer Zeit Geschmack.
Genau, und das Traurige ist ja auch immer, wenn du Tomaten kaufst im Supermarkt, dann weißt du, dass das nur ganz bestimmte Sorten sind. Mhm. Und zwar Sorten, die überhaupt lagerfähig sind. Mhm, na weil klar, um stimmt. sie von Spanien nach Deutschland zu bringen, musst du sie ja stapeln in Kisten.
Ja.
Und es gibt Tomatensorten, die haben so eine dünne Haut, die würde sofort aufplatzen, wenn du sie stapelst.
Krass.
Und deswegen fallen ganz viele Sorten einfach mal raus für den Handel, weil du sie nicht transportieren kannst. Aber diese Sorten kannst du dir in deinen Garten holen.
So
und
ist
das
es.
Sind oft die aller leckersten.
Ich habe jetzt kürzlich bei uns eine Tomate probiert, die war eher gelb oder orange, aber schon reif.
Mhm.
Super lecker auch. Ich weiß nicht, wie die Sorte heißt, keine Ahnung.
Oh, gibt ganz aber viele gelbe, leckere und orangene. Ja. Mhm. Die sind oft auch süßer, finde ich.
Ja, die war sehr süß, sehr saftig und sehr süß.
Ich habe eine Tomate bei mir, die heißt Pfirsichtomate.
Mhm.
Die ist so fast weiß, die ist so pastellhellgelb.
Mhm, cool.
Und die hat eine richtig flauschige Haut. Diese Härchen, von denen wir gerade gesprochen haben, sind da ganz, ganz doll drauf, wie, bei, dem
wie bei einem Pfirsich. Ja.
Deswegen heißt die auch Pfirsichtomate.
Ah, spannend.
Und die schmeckt auch so lecker. Und jetzt frage ich mich gerade die ganze Zeit, ob sie vielleicht deshalb so lecker schmeckt, weil sie so viele Haare hat.
Da.
Könnte
dem,
sein.
Dem solltest du mal nachgehen.
Du, eine Bewusstseinserweiterung durch unsere Gemüsekunde mit Dr. T und Enna heute. Was mich auch überrascht hat, ist die Hummel.
Ja, stimmt.
Der Flügelschlag der Hummel sorgt dafür, dass die Tomate perfekt bestäubt wird. Das wusste ich auch nicht.
Crazy, ne? Aber wie heißt das, der Buzz oder das Bzzz oder so? Ich mag Hummeln sowieso so gern. Das sind so gemütliche, nette Tiere irgendwie. Hummeln sind... Grundsympathie für Hummeln.
Ich auch.
Also bitte bestäubt so viel es geht und macht bzzz.
Weißt du, wie man die Hummeln nennt in Norddeutschland, wo das Plattdeutsch ja sehr verbreitet ist? Plüschmors.
Nö.
Beim Mors ist der Popo.
Ach,
und weil die so einen plüschigen Popo haben,
ist
nennt
ja
man
nett.
Die Plüschmors.
Plüschmors. Ja, warum nicht? Habe ich noch nie gehört. Wieder was gelernt.
Genau.
Toll.
Und jetzt, Tobi, kommen wir zu unserer Rubrik Nachgehakt, in der wir über die Themen sprechen, die unsere Gäste mitbringen. Und das ist bei dir natürlich das Thema Wissensvermittlung für Kinder, denn du bist das Gesicht des Checker-Formats in der ARD. Was das ist, darüber haben wir gerade schon mal gesprochen am Anfang des Podcasts. Eine Sendung, in der verschiedenste Themen für Kinder aufbereitet werden, sage ich jetzt mal so zusammengefasst.
So ist es.
Aber lass uns da noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Wie genau ist die Zielgruppe? Also in welchem Alter sind die Kinder, für die ihr das Format macht?
Im Kern 6 bis 10, würde ich sagen. Also wir richten uns schon hauptsächlich an Grundschulkinder. Ich weiß aber, dass auch ganz viele 4-Jährige schon gucken und teilweise auch, wenn sie noch jünger sind. Und dadurch, dass die Sendung so oft auch von Lehrkräften im Schulunterricht eingesetzt wird, gibt es auch noch Kinder, die, selbst wenn sie es privat zu Hause nicht mehr gucken oder nur noch mit den kleinen Geschwistern, in der 7., 8., 9. Klasse noch einige Folgen gucken. Also das ist so das Spektrum. Kindheit bis Jugend.
Ich glaube, auch als Erwachsener kann man da ganz viel lernen.
Tatsächlich, viele Eltern gucken mit, das stimmt. Genau.
Mhm.
Ja. Aber ich meine, das geht uns ja auch so wahrscheinlich. Ich gucke gerne, du bist eine Nachrichtenfrau, ich gucke trotzdem sehr gern Logo, weil es einfach schön
die
ist. Ja, die Kindernachrichten, genau, vom ZDF. Weil es einfach schön ist, komplexe politische Themen, Kriege, Krisen, wie auch immer, nochmal so runtergebrochen erklärt zu bekommen, dass auch Kinder sie verstehen. Das ist für viele Erwachsene ja auch manchmal ganz nett, wenn man nicht bei jeder zweiten Sache denkt, ah, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt gerade vollständig verstanden habe.
Wie funktioniert denn Wissensvermittlung für Kinder? Was macht ihr anders als wir in den Nachrichten? Ich bin ja jetzt gar nicht mehr bei der Tagesschau, aber trotzdem.
Naja, also ich glaube, das, was wir in unserer Sendung machen und machen können, ist natürlich das Tolle, dass wir nämlich dahin gehen, wo Dinge passieren. Also ich bin ja ein Reporter und egal welches Thema es ist, ich setze mich nicht in ein Studio und erkläre Dinge, sondern ich kann Dinge ausprobieren. Also wenn wir jetzt den Ackercheck machen, könnte ich mich natürlich einerseits hinsetzen und sagen, ein Acker ist übrigens ein mit Erde angelegter Bereich, wo Dinge gepflanzt werden. Ich kann aber auch hierher kommen und wir nehmen noch eine Kamera mit und du stehst da und erklärst mir Dinge und ich kann Sachen ausprobieren und eine Tomate probieren und so. Das heißt, wir machen das, was wir vermitteln wollen, erlebbar.
Mhm.
Und ich bin dabei die Identifikationsfigur und mache viele Dinge, probiere sie aus. Verkleide mich auch mal, wenn ich verstehen möchte, wie die Verdauung funktioniert, verkleide ich mich als Kackwurst und laufe durch einen riesengroßen Darm, um zu verstehen, was da unten eigentlich passiert. So machen wir unsere Wissensvermittlung.
Das finde ich sehr schön. Ja. Ich überlege gerade, wie würde man das in ein Bewerbungsschreiben packen?
War schon.
Ich war schon Packwurst in einem Darm. Sehr erfolgreich sogar.
War auch schon Zecke auf einem Arm.
Ja?
Also ja, wir machen ja alle Themen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man dabei auch lachen kann. Wenn man positive Emotionen hat, dann merkt man sich Sachen ja viel besser. Deshalb versuchen wir auf unterhaltsamste Art und Weise und so kreativ wie möglich Wissen zu vermitteln.
Und wie groß ist euer Team? Das machst du ja wahrscheinlich nicht alleine.
Nee, natürlich nicht. Ich bin auch nicht der einzige Checker. Wir sind mittlerweile 4, die Sendungen gemacht haben. Aktiv mache ich das gerade noch und Checkerin Marina. Und in der Redaktion sind wir von so 5, 6 Leuten ungefähr, die wirklich die Themen sich ausdenken oder recherchieren, dann den Dreh begleiten, da Regie führen, dann auch die Postproduktion machen, also die Folgen mit einem Cutter oder einer Cutterin zusammenschneiden. Das sind so 5, 6 Leute. Aber natürlich hängen da ganz viele dran. Es gibt einen Sender, den Bayerischen Rundfunk. Da sind 2 Leute für uns verantwortlich. Wir haben ein riesen Postproduktionsteam, eine Grafikabteilung. Also das sind dann doch noch mal viel mehr Leute pro Folge.
Und gibt es auch Themen, wo ihr sagt, oh nee, das können wir nicht vermitteln für Kinder. Das ist zu komplex und zu schwierig.
Die Frage kriege ich öfter mal und eigentlich sage ich immer, nee, ich glaube, man kann Kindern alles erklären und da stehe ich auch zu. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die muss man vielleicht einem 6-Jährigen noch nicht sagen, weil es gibt einfach grausame Dinge in der Welt und wenn es die Berührung nicht gibt und die nicht eh konfrontiert sind, warum sollte ich das dann unbedingt den Kindern erklären? Aber prinzipiell glaube ich wirklich, wenn man mit dem richtigen Zugang und auf Augenhöhe und die Kinder ernst nehmend Dinge vermittelt, kann man sowohl, das haben wir auch schon gemacht, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und den Holocaust irgendwie so erklären, dass er nicht Angst macht, aber trotzdem Wissen vermittelt. Mhm. Genauso aber auch bestimmt 25 spannende Minuten zum Thema Versicherung, wenn man möchte. Genau. Also ich glaube, man kann schon erstmal mit dem richtigen Zugang Kindern alles zutrauen. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was das Wichtige ist, Kindern Dinge zuzutrauen und auch mal zuzumuten, weil daran wachsen sie und ich glaube, das finden sie auch gut.
Lernst du denn selber auch etwas? Es ist immer mal laut hier, weil die Straße direkt nebenan ist, ne? Neben dem Acker. Das war jetzt, glaube ich, die Straßenbahn.
Die Tram fährt hier, genau.
Die Tram fährt hier. Lernst du auch selber etwas in den Formaten?
Ja, jeden Tag, würde ich sagen. Ich glaube, ich lerne jeden Tag was Neues. Was ja auch das ist, was meinen Job so cool macht. Also neben den ganzen Dingen, die ich ausprobieren darf und den tollen Leuten, die ich so treffe und die mir Sachen zeigen und erklären, kriege ich jeden Tag irgendwas Neues mit. Und vor allem auch zu Sachen, zu denen ich sonst nie einen Bezug hätte oder über die ich vielleicht gar nicht nachdenken würde. Weil manchmal kommt ja auch jemand von der Redaktion und sagt, wir machen jetzt übrigens 25 Minuten zum Thema Nüsse oder Haare oder so. Und ja, dann lerne ich Dinge von irgendwelchen Friseurinnen, die ich vorher noch nicht wusste. Das ist cool.
Und hast auch deinen Horizont erweitert.
Ja, wirklich, jeden Tag. Das ist das Tolle.
Guck mal, und passend dazu haben wir jetzt auch noch Glocken geläutet.
Genau.
Ich glaube, dass ein Acker im Schatten einer Kirche möglicherweise besser wächst hier in Bayern.
Den besonderen Segen hat. Den besonderen Segen hat.
Ja, das könnte sogar sein. Es gibt sogar Kinofilme mit dir,
ja.
Tobi. Und wie unterscheiden sich die von den Fernsehformaten? Nur, dass sie länger sind?
Nee, also die Fernsehformate sind 25-minütige Sendungen, in denen es wirklich um den Wissenserwerb oder die Wissensvermittlung geht. Unterhaltsam und auch oft mit kleinen Geschichten, die wir da reinbauen. Aber so ist es. Das ist Fernsehen. Und die Kinofilme, die sollen erstens auch visuell die große Leinwand aushalten. Das heißt, wir suchen spektakuläre Orte, tolle Bilder und wir erzählen immer eine große Geschichte, die über Spielfilmlänge auch funktioniert. Also im ersten Film finde ich eine Flaschenpost und die kann magischerweise sprechen und ist ein Rätsel und sagt, du musst mich lösen. Dann wirst du das Geheimnis unseres Planeten lüften. Habe ich geschafft. Hat Spaß gemacht. Und im zweiten Film gibt es auch eine fiktionale Erzählung von einer Ersatzoma, die ich als Kind auch tatsächlich hatte, die wir so ein bisschen fiktionalisiert haben. Und dann bin ich mit meiner Kindheitsfreundin Marina, die dann zu Checkerin Marina wurde, auf eine große, weltumspannende Abenteuerreise gegangen.
Und war das in Wirklichkeit so, dass ihr Kindheitsfreunde wart, Marina und du?
Nee.
Oder nur für den Film?
Nee, wir haben sie gecastet für den Film, aber sie hat eine tatsächliche Kindheitsfreundin mit genau der Geschichte, wie sie im Film vorkommt, gespielt. Und diese echte Kindheitsfreundin habe ich über die Kinotour für den Film dann tatsächlich wieder getroffen.
Och,
das war
schön.
Crazy, nach 30 Jahren.
Ach, wie toll.
Ja,
das war für sie bestimmt auch toll, dass sie so verewigt wurde, oder?
Ja, ich hätte sie gerne vorher gefragt, ob sie das toll findet. Zum Glück fand sie es cool, ja.
Sehr schön. So, die Filme, von denen du sprichst, also der erste ist 2019 in die Kinos gekommen, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten. Mhm. 2023 kam dann Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen.
Genau.
Und jetzt habe ich gehört, ich weiß nicht, ob du schon drüber sprechen darfst.
So ein bisschen.
Soll es einen dritten Kinofilm geben? Der ist bereits in Planung. Darfst du schon darüber sprechen, worum es da gehen wird?
So ein bisschen darf ich. Also wir sind jetzt seit ungefähr 5 Monaten dabei, uns die Geschichte auszudenken, die Orte zu recherchieren und so weiter. Aber wir müssen natürlich noch durch den ganzen Förderprozess und es ist alles noch von vielen, vielen Faktoren abhängig. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der erste Film sich dem Element Wasser gewidmet hat. Im Kern natürlich ein Film über Klima, Weltklima, die Klimakrise auch war. Aber Wasser war das Element. Der zweite hat sich dem Element Luft gewidmet, war wieder ein Klimafilm, aber es ging um die Luft. Und jetzt gibt es ja noch 2 Elemente. Und wir stehen ja gerade an so einem Acker. Also ich glaube, ich darf verraten, dass das dritte Element nicht Feuer ist, sondern dass es
Erde.
Die Erde ist. Mhm. Und das ist in diesem Film dann dementsprechend auch ganz viel um Landwirtschaft, um Bodengesundheit, um ja, die Wunderwelt Erde eigentlich. Ich meine, wie viele Milliarden Lebewesen sind hier zu unseren Füßen und machen da Sachen. Darum soll es ein bisschen gehen, aber auch da wird es natürlich wieder im Großen auch um das Klima gehen und um das, was uns auf der Erde die nächsten Jahrzehnte ganz sicher weiter noch beschäftigen wird.
Ist dir bei deiner Arbeit bewusst, dass du ganz viel Bewusstsein schaffst bei einer ganzen Generation?
So halb. Also ich denke jetzt nicht die ganze Zeit drüber nach. Ich glaube, das wird mich auch bremsen, sondern ich mache ja einfach. Aber klar, es ist mir auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur, weiß ich auch nicht, den Hüpfburgencheck machen und gute Laune verbreiten, sondern ja, ich bin ein politischer Mensch und wir stehen hier und sprechen über Ernährung. Genauso wichtig ist mir, dass Kinder Bewegungen erleben und so weiter. Das sind ja alles Themen. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass wir Sendungen machen und Filme machen, die einen echten Mehrwert haben. Und wenn es ein großes Thema gibt, das mich jetzt schon seit vielen Jahren extrem beschäftigt, dann ist es die Klimakrise, die ja ganz nah mit dem zu tun hat, was wir hier auch bei ACCA machen, wir beide als Botschafterin. Ja, und deshalb haben auch die Filme immer was mit Klima zu tun.
Welche Reaktionen bekommst du von deinen Zuschauerinnen und Zuschauern, von den Kleinen?
Von den Kleinen einhelligst ein Verständnis dafür. Ich bin auch ganz begeistert, immer wieder zu merken, wie viel die wissen zu diesem Thema. Und Kinder haben ja häufig so einen Gerechtigkeitssinn, der einfach irgendwie angeboren ist. Mhm. Daher auch so ein Tierschutzsinn und so weiter. Und wenn es um die Klimakrise geht, und wir sind ja dann wirklich in Vanuatu zum Beispiel gewesen, und da sind einzelne Völker schon, weil der Meeresspiegel steigt, mussten sie ihre Heimat verlassen. Wenn ich das den Kindern erzähle...
Wo ist denn Vanuatu?
Südpazifik, Entschuldigung, genau, im Südpazifik, ein Inselstaat aus 83 Inseln bestehend. Und
da droht, glaube ich, ein Teil von jetzt verschluckt zu werden,
so,
ne? Durch das Steigen des Meeresspiegels.
Genau.
Ne?
Genau so ist es. Und wenn man das den Kindern erzählt, dann sagen die natürlich, aber das ist ja unglaublich unfair, das sind doch Kinder wie wir. Aber nee, sind sie nicht, weil sie als Erste unter dem leiden, was sie maßgeblich aber überhaupt nicht mit verursacht haben. Nämlich im Südpazifik gibt es keine großen Industrien, die die Klimakrise befeuern so sehr. Und das kriegen Kinder total mit und gehen total mit und wissen auch schon ganz, ganz, ganz viel darüber, was jeder Einzelne und jede Einzelne dagegen tun kann. Da bin ich immer sehr beglückt, wenn ich das so mitkriege.
Also was Sinnvolles tust du auf jeden Fall.
Mhm.
Aber hast du auch das Gefühl, dass du was Gutes tust?
Ja. Die Frage habe ich noch nie drüber nachgedacht. Gute Frage. Doch, aber ich glaube schon. Ja, also es macht mir Spaß. Ich glaube, dass viele Leute, viele Kinder, jetzt vielleicht schon eine Generation von Kindern, mit unseren Sendungen schlauer geworden ist, hoffentlich Spaß hatte, vielleicht auch an manchen Themen und Dingen gewachsen ist. Und ich glaube, damit tun wir was Gutes für die Jüngsten. Und wenn man es jetzt so ganz pathetisch und sehr groß denkt, vielleicht auch für die nächsten Generationen und damit für unsere Gesellschaft. Insofern ja, glaube schon.
Und
deshalb bin ich auch stolz drauf, auf das, was wir da machen, auch im Team vor allem. Weil wir schon so lange zusammen in dieser Konstellation arbeiten, das ist einfach was Besonderes.
Ich finde, darauf kannst du auch stolz sein.
Danke.
Das Team kann auch stolz darauf sein.
Ja, finde ich nämlich auch.
Ich finde es auch großartig. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der das nicht großartig findet, ehrlich gesagt. Wie passt denn die ACCA-Botschafterrolle da rein?
Naja, also ACCA kümmert sich um Kinder, ist an Schulen, Kindergärten, Kitas und hat sich einem Thema verschrieben, ein Thema, das mir auch wichtig ist. Und ich kümmere mich auch um Kinder, in manchen Sendungen auch schon mal um Ernährung und um Landwirtschaft und so. Das hatten wir alles schon in manchen Sendungen. Und jetzt habe ich auch schon gesagt, jetzt kommt auch noch ein Film, der was mit Erde zu tun hat. Also auch da spielt meine Ackerrolle ja total rein. Mal gucken, ob und wie wir das vielleicht sogar auch noch verzahnen können. Denken wir auf jeden Fall auch schon drüber nach. Ja, das ist irgendwie einfach so ein ganz logischer logische Position, die ich da habe. Ich habe mich total gefreut, als ich gefragt wurde. War keine Frage für mich.
Es passt wunderbar wieder als Überleitung, weil wir kommen jetzt zum Teil Tiefer graben mit Akka. Das ist der dritte Teil in unserem Podcast, weil Wissensvermittlung ja dein Thema ist. Ne? Und deine Filme haben wir gerade gehört, auch die Fernsehstücke ja sogar Teil des Lehrplans an Schulen geworden sind, hast du gerade erzählt. Haben wir Akka-Gründer Christoph Schmitz mal gefragt, wie er sich eigentlich die Schule der Zukunft vorstellt. Spannend. Darüber habe ich mit ihm neulich gesprochen, weil er heute leider nicht dabei sein kann. Mhm. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Hier ist unsere Rubrik Tiefer graben mit Akka.
Tiefer graben mit Akka.
Hallo Christoph.
Hallo Judith.
Wie stellt ihr euch denn die Schule der Zukunft vor?
Die Schule der Zukunft ist für mich ein Ort, wo die Kinder vor allen Dingen Selbstwirksamkeit spüren und erlernen, wo sie mit allen Sinnen lernen können und viel mehr anfassen können und in unserem Fall auch draußen lernen können.
Warum glaubst du denn, ist das nicht so im derzeitigen Schulsystem? Weil eigentlich liegt das so auf der Hand, finde ich, ne? Denn jeder weiß doch, dass sich Informationen viel besser festsetzen, wenn sie auch mit Sinnen verbunden sind, mit Fühlen, Schmecken, Riechen, mit Emotionen, mit dem Herzen auch letztlich.
Ja, das Bildungssystem hat sich zu einer Zeit etabliert, wo das eben noch nicht so gesehen wurde und wo vielleicht auch andere Dinge verlangt wurden von der Gesellschaft. Zu Bismarcks Zeiten war es halt schon modern, überhaupt, dass ein Schulsystem so konzipiert wird, wie wir es jetzt auch noch leider größtenteils kennen, ja, dass man in einem Klassenraum sitzt und einer erwachsenen Person zuhört, auch wenn sich natürlich viele Einzelheiten auch schon verändert haben, ist es aber grundsätzlich zu langsam und zu wenig, gemessen an den Lebensrealitäten, wo die Kinder groß werden. Und da versuchen wir, oder wäre der Ansatz, dass man viel mehr darauf eingeht, dass es viel mehr ums Kreative geht, ums Konzeptionelle, mit allen Sinnen zu lernen und in unserem Fall eben fühlen, schmecken, riechen.
Bisher ist es ja so, dass Kinder ihr Wissen über Pflanzen im Biologieunterricht, ich erinnere mich selber, noch dran aus Büchern lernen. Ich weiß auch, dass da immer so Abbildungen von Eiern zum Beispiel waren und man dann gelernt hat, was ist eigentlich jetzt in so einem Ei? Also eine Hagelschnur, ne? Ja. Eigelb, Eiweiß. Ja. Man hat aber im Unterricht nie mal ein Ei in die Hand genommen.
Absurd, oder?
Ja.
Also genau so. Und auch mit Pflanzen, ja, da hat man ein Schema von einer Pflanze, statt einfach rauszugehen und sich die Pflanze anzuschauen, sie zu berühren und sie ganz anders wahrzunehmen. Und das ist am Ende so einfach, aber das andere hat sich so festgesetzt, dass es gar nicht so einfach ist, das zu ändern. Und wir versuchen das eben wirklich von einem Bottom-up, dass die Schulen einfach anfangen, sowas erstmal mit der normalen Gemüseakademie Klasse zu machen und sukzessive dann eben auch auszuweiten auf andere Fächer, wie zum Beispiel Mathe. Ja, warum kann man nicht mal einmal im Monat im Matheunterricht rausgehen und Mathe auf dem Acker machen? Ich wette, dass sich die Kinder ganz anders abgeholt fühlen und auch ganz anders lernen werden. Und das kann man auch auf Kunst übertragen, das kann man auf Englisch übertragen, das kann man auf fast alle Fächer übertragen, sodass das ein ganz anderes Lernformat ist und wo Kinder viel mehr abgeholt werden als in den sehr frontalen Settings, die wir so meistens kennen.
Wurzeln ziehen am Karottenbeet.
Genau. Ja, so könnte es aussehen.
Stellst du dir dann vor, dass man einfach nur, ich sag mal, in der Natur sitzt und dann Aufgaben löst? Oder würdest du dann auch, ich sag mal, die Pflanzen mit einbinden und dann zählen die halt Erbsen?
Ja.
Statt Textaufgaben zu lösen?
Richtig, das kann man auch in allen Altersstufen machen. Man kann Geometrie, man kann Flächenberechnung, man kann schauen, wie viel man ernten wird, wenn alles aufgeht. Und
stimmt,
da gibt es die tollsten Formate. Wir haben auch schon eine Unterrichtseinheit Mathe auf dem Acker gemacht, die auch die Lehrerinnen und Lehrer der Gemüseakademie-Schulen schon zur Verfügung haben. Und das ist wirklich die Vision, dass der Lernort draußen in der Natur viel integrativer in das Schulsystem integriert ist und genutzt wird. Und da versuchen wir mit Beispiel voranzugehen.
Der praktische Nutzen wäre ja auch sofort erkennbar. Ne? Also was du gerade über den möglichen Matheunterricht der Zukunft gesagt hast, Flächenberechnung, eine Ernte berechnen, da hätte mir Mathe auch Spaß gemacht. Ich fand das immer fürchterlich. Ja. Ich habe heute noch Albträume, dass ich irgendwelche Mathe-Klausuren nachschreiben muss. Ja. Und ich bin fast 50.
Ja.
Das hat ein Trauma hinterlassen. Das wäre bestimmt nicht so gewesen, wenn das ein bisschen mehr verbunden gewesen wäre mit Natur.
Ja, und auch das ist ein schönes Beispiel, weil viele Kinder werden, also es ist im Prinzip eine Vordefinition, wie man zu lernen hat, aber nicht alle Kinder lernen so. Ja, andere Kinder werden viel mehr abgeholt durchs Kreative, durch eine andere Art und Weise. Und das sieht man auch auf dem Acker. Und das kriegen wir als Rückmeldungen in unseren Wirkungsanalysen von den Lehrerinnen und Lehrern, dass plötzlich Kinder, die im normalen Schulalltag nicht mehr mitkommen, eben auf dem Acker regelrecht aufblühen. Und das ist diese sozialen Kompetenzen, die auch in so einem Setting geschult werden, wo sie in kleinen Gruppen für ihr Beet eigenverantwortlich handeln, dass das eben was ganz anderes ist, als, ja, wie gesagt, in einem Frontalunterricht zu sitzen. Das müssen wir einfach viel stärker herausstellen und auch als Wirkung herausstellen und auch als was, was wir als Gesellschaft wollen.
Dann würde sich ja auch die Art und Weise zu lehren verändern, ne? Also Lehrer hätten dann ja auch möglicherweise einen anderen Arbeitsalltag. Mhm. Wie kommt das denn bei den Lehrkräften an? Weil die müssen dann ja raus, ne? Die müssen bei Wind und Wetter dann ja auch mit der ganzen Klasse auf so einen Acker. Dann müssen sie sich selber die Hände schmutzig machen, müssen vielleicht auch mal, weiß ich nicht, zu Hause vielleicht ein bisschen was ausprobieren, weil sie es dann besser lehren können. Also wie viel Umstellung würde diese Schule der Zukunft, die du skizziert hast, für die Lehrer bedeuten und Lehrerinnen?
Es würde einiges an Umstellung bedeuten und wir kriegen aber unglaublich positive Rückmeldungen, weil die meisten Lehrerinnen und Lehrer haben diesen Beruf gewählt, weil sie gerne Dinge lernen und Dinge weitergeben. Und wenn sie merken, dass das eine ganz andere Wirksamkeit hat, dann blühen sie auch auf. Ja? Und wir versuchen ja auch gerade unsere Materialien und die Lernplattformen, die sind auf einem ganz anderen Standard als das, was sie normalerweise von den Schulbuchverlagen vielleicht zur Verfügung bekommen. Und das schätzt sie auch ganz anders wert. Und das merken sie und das kriegen wir auch als Rückmeldung. Also ich habe so ein Lieblingszitat von einer Lehrerin aus einer Kölner Schule, die uns geschrieben hat, wenn der Schulleiter mir den Schulgarten wegnimmt, dann kündige ich. Ja, also das ist genau das Ergebnis, was wir erreichen wollen, dass sie einfach eine hohe Identifikation haben und sagen, das ist eigentlich für mich Schule der Zukunft.
Dankeschön, Christoph, für diesen kurzen Exkurs zum Thema Schule der Zukunft aus Ackersicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Checker Tobi dazu sagt.
Ich auch.
Tobi.
Ja, also.
Was sagst du denn dazu?
Ganz spannend. Also, das ist genau da mein Thema natürlich. Also, ich habe ja auch gerade erzählt, wir haben das Glück im Vergleich zu Lehrkräften, dass wir dahin gehen können, um Dinge zu erklären, wo sie passieren. Auf dem Acker, wenn es zum Beispiel um einen Zucker geht, dann gehen wir auf den Acker und buddeln Zuckerrüben aus und schneiden die an und probieren und lecken mal daran und so. Mhm. Wir machen das erlebbar und genau wie Christoph gerade gesagt hat und du ja auch schon vorhin, wenn wir Emotionen empfinden bei den Dingen, die wir machen und dort sind, wo Dinge passieren, glaube ich
Sinne,
auch.
Ne? Ja, beteiligt Sinne, sind, genau. Der Geschmackssinn, der genau. Fühlsinn, der Tastsinn.
Absolut, ja. Dann bleiben Sachen, glaube ich, ganz, ganz anders hängen. Und das ist, finde ich, ganz spannend, dass diese Kölner Lehrerin das gesagt hat. Weil wenn Lehrkräfte auch die Erfahrung machen, dass dieses einfach nur vor die Tür, im Fall dieser Schulgärten, ist es ja wirklich einfach nur Treppenhaus runter und aus der Tür raus, ist ja da, dass das irgendwie so einen Unterschied für sie macht im Unterricht, dann ist das ja der Inbegriff von allem, was Acker will und was ich auch total unterstützen würde.
Also würdest du dir die Schule der Zukunft auch so vorstellen oder hättest du nochmal andere Ideen?
Ich habe lustigerweise kürzlich den Schulcheck gemacht und habe mit Kindern drüber gesprochen, was sie...
Oh, interessant.
Sich wünschen würden. Oder, also da waren natürlich Sachen dabei wie, okay, der Schulbus fliegt dann mich direkt ins Klassenzimmer und so und dann auch nicht so weit weg Science-Fiction-Gedanken wie, es gibt kein Pult mehr, sondern das ist schon der Display, auf dem du arbeitest und so weiter. Kann man sich ja alles vorstellen. Aber es gab auch wirklich viele, die gesagt haben, dass sie nicht mehr in immer dem gleichen Klassenzimmer sitzen und von Lehrern verschiedene Themen kriegen, sondern dass sie viel aktiver rausgehen wollen würden. Und ich glaube, wenn man sich jetzt wirklich ein realistisches Bild von zukünftigem Lernen überlegt, und ich glaube, darum geht es hier ja eher, dann halte ich das Rausgehen und Dinge erlebbar machen für einen ganz elementaren Punkt. Ich würde auch umgekehrt sagen, lass doch mal Leute ins Klassenzimmer reinbringen, Menschen, die die Praxiserfahrung machen. Warum sollen denn immer Lehrkräfte diejenigen sein, die Übersetzungsleistungen bringen, wenn es doch auch echte Feuerwehrleute oder echte Landwirte oder ich weiß nicht, was für echte Leute gibt, die kommen können und auch mal eine Doppelstunde machen. Also ich finde da diesen Austausch mit der echten Welt außerhalb vom Schulgelände finde ich sehr wichtig. Und dass dann andere Sinne angesprochen werden und dass man dann anders Dinge lernt und auch Lust kriegt, dass die Sachen nicht so abstrakt sind, sondern dass sie echt sind und dass man irgendwie schon früh vielleicht auch Lust kriegt, oh, das könnte ein Beruf sein, den ich ergreifen will oder so. Das macht doch Spaß. Das macht Schule, glaube ich, gerade noch nicht so richtig gut und das muss unbedingt viel mehr passieren.
Letztlich bist du ja sowas wie eine Zwischenstufe eigentlich, ne, mit deinen Formaten. Also es gibt die klassische Schule mit dieser Frontalbeschallung, sage ich mal, im Klassenzimmer. Mhm. Dann gibt es dich, der als Identifikationsfigur Dinge erlebt und die Kinder können dich dabei beobachten, mhm, wie du Dinge erlebst, anfasst, schmeckst, riechst,
genau,
und dadurch erlebbar machst.
Richtig.
Und dann gibt es die Schule der Zukunft, so wie Christoph Schmidt sie sieht oder wie auch Acker arbeitet, die, ja, Kinder wirklich an den Ort des Geschehens selber zu holen, ja, damit sie ihre eigenen Sinne tatsächlich auch aktivieren können.
Genau. Obwohl ich finde, also das stimmt, ich bin da in einer seltsamen Zwischenstufe und das ist auch ein Privileg, das freut mich und ich finde es total toll, dass ich von Lehrkräften so oft mitbekomme, dass sie unsere Sendungen auch wirklich im Unterricht verwenden. Das ist super schön. Aber was du auch gesagt hast im Gespräch mit Christoph, warum nimmt man nicht mal ein Ei und fasst es an und schlägt es auf und so? Es könnte ja so leicht sein, auch im Klassenzimmer die Dinge mal so ein bisschen aufzuwirbeln. Und das werfe ich keiner einzigen Lehrerin oder Lehrer vor, weil die haben wirklich, glaube ich, einfach rein strukturell schon so viel zu tun und sind überlastet und so weiter. Dafür müsste einfach mal, jetzt ist das ganz große Ganze und Acker macht einfach, das finde ich toll, aber insgesamt muss unser Bildungssystem wieder einen Stellenwert bekommen, den es meiner Meinung nach in der Politik im Moment nicht hat. Es ist so ein Thema, das auch stattfindet, aber ich frage mich, wie viele Leute in der Bevölkerung den Namen Bettina Stark-Watzinger schon mal gehört haben und wissen, dass das die Frau ist, die sich um Bildung kümmert,
ja,
bei uns.
Die Bildungsministerin.
Ja, ganz genau. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Lobby so richtig. Und es wird zu
es
wenig
ist ja
darüber
auch das
gesprochen.
Problem, dass es Ländersache ist ein bisschen, ne?
Richtig.
Um jetzt Frau Stark-Watzinger, ich kann den Namen kaum aussprechen, in Schutz zu nehmen. Es ist halt Ländersache-Bildung.
Absolut.
Und deswegen verliert es sich vielleicht auch so ein bisschen in der Wahrnehmung. Ne?
Ja, ganz bestimmt. Und ich meine, ich wohne hier jetzt seit 11 Jahren in Bayern. Vorher war ich in Berlin. Und wenn ich mitbekomme, wie in den Bundesländern Freunde, Freundinnen von mir, die dann Lehrkräfte geworden sind, wie unterschiedlich das ist. Schon das System allein, aber auch die Bedingungen, unter denen die arbeiten und so weiter. Ja, also es ist, glaube ich, ein groß angelegtes Problem, aber es gibt tolle Leute, die schlaue Gedanken dazu haben. Wer sich dafür interessiert, ich finde, man muss sich unbedingt mal anhören, was Aladin Elmar Falani so sagt. Das ist so ein Bildungswissenschaftler, der tolle Ideen hat zu unserem Bildungssystem. Und es braucht noch mehr Leute wie Acker, wie Christoph, wie uns alle, die wir, die Leute in der Schule ein bisschen aufrütteln.
Und es braucht mehr Leute wie dich, finde ich, weil so sympathisch funktioniert Wissensvermittlung nicht immer.
Das ist sehr lieb. Vielen lieben Dank, Judith.
Das war Tobias Krell, alias Checker Tobi, TV-Moderator, Podcaster bist du auch,
richtig,
Kinostar und vor allem Acker-Botschafter. Ich bedanke mich, dass du in meinem Podcast warst, in unserem Podcast,
ja,
im Acker-Podcast.
Ich bedanke mich für die Einladung, hat ganz viel Spaß gemacht. Danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Unsere Reise geht in 2 Wochen weiter. Dann stehen wir auf einem anderen Acker mit einem anderen Podcast-Gast. Und wer das sein wird, das erfahrt ihr demnächst auf Instagram. Unser Profil heißt acker.community. Wenn ihr immer über neue Folgen Bescheid wissen wollt, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar. Oder ihr schreibt uns an podcast@acker.co. Wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback. Und nicht vergessen, am 29. und 30. August steigt das große Acker-Festival in Berlin. Ich werde am Freitag, den 30. August, auch dabei sein und auf der Bühne einen Live-Podcast aufnehmen. Mit der Landwirtin und Influencerin Marie Hoffmann, die eine große Social-Media-Community mit Infos zum Thema Landwirtschaft versorgt. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die nächste Podcast-Folge in 2 Wochen. Mehr Infos gibt's in den Shownotes. Tschüss und bis bald.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Gladis. Executive Producers Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung Lisa Hertwig. Aufnahme Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion Maria Swidrig und Christian Küker.